ein herzliches Willkommen bei Penta Radio, der monatlichen Radiosendung des Chaos Computer Club Dresden. Heute geht's um die Zukunft des Timesharing Computing. Wir wollen das Cloud Computing mit dem Endanwender verknüpfen. Aber zuerst natürlich wie immer unser Nachrichtenrückblick. Ja, was ist passiert? Google Buzz war das buzzige Thema. Hat es jemand von euch schon benutzt?
Na, ich habe mir das mal angeguckt, weil es auch so ein bisschen Gezeter gab, ob da nur Google irgendwelche Daten von irgendwelchen Leuten da jetzt veröffentlichen darf oder nicht.
Es ging darum, dass man da so Follower hat, ähnlich wie bei Twitter. Also Leute, die die Updates von einem kriegen. Und die Follower wurden automatisch zusammengestellt beim ersten Login aus dem Adressbuch.
Und alle, die im Adressbuch waren? Oder irgendwie, ich habe was gelesen, bloß mit denen, man irgendwie viel Kontakt hat und...
Ja, möglich.
Weil Google guckt ja nicht, mit wem man da so schreibt und so. Die machen keine Vorratsdatenspeicherung, sondern...
Bestimmt nicht.
Nee, das ist wahrscheinlich zufällig ausgewählt oder so. Ja, ne, und wie das eben so ist mit solchen Diensten, da wird erstmal die Breitsalbe abgeschossen und dann wird geguckt, wer da so rumjammert und naja, und dann rudern sie halt so ein bisschen zurück, ne? Aber halt so wie der Schäuble das immer gemacht hat mit seinen Testballons, was dann bleibt, ist trotzdem irgendwie.
Naja, haben sie halt vielleicht einfach nicht bedacht. Aber
ja, ich denke schon, die denken nach vorher, wenn die irgendwie so ein Zeug machen.
Aber ja, es macht das schön deutlich, das Problem, ja, dass eben da alle Daten verknüpft werden.
Genau. Wer da noch Spaß haben will, ist pleaserobme.com.
Ja, durchsucht die sozialen Netze und die Livestreams, so heißen die ja heute, nach Leuten, die geschrieben haben, ich bin da und da, also nicht zu Hause.
Genau, und das zusammen mit Blippi, wo man halt in Echtzeit Kreditkartenabrechnungen angucken kann, ist sehr spaßig.
Aber nochmal zurück zum Google Buzz. Das Konzept ist ja nicht so neu. Kennt man bisher unter dem Begriff Tumblr-Blogging. Tumblr.com ist da ganz bekannt. Bei uns hier ist Soup.io ganz populär. Mhm. Und ich hätte es ja gerne ausprobiert. Leider braucht man da ja einen Gmail-Account für Google Buzz. Habe ich nicht, weil da braucht man ja... seine Handynummer, um das per SMS zu verifizieren. Aber ich habe schon über 30 Follower.
Wie, du hast noch keinen Account, aber du hast schon 30 Follower?
Ja, genau.
Na Wahnsinn, herzlichen Glückwunsch. Nee, aber man braucht für einen Gmail-Account eine Handynummer? Nee.
Ja, also früher funktioniert das per Invite, als sie noch in der Beta-Phase waren. Mittlerweile kann sich jeder einen Account klicken. Und damit es nicht zum Spammer-Paradies wird, musst du da deine SMS, deine Handynummer angeben, bekommst eine SMS mit einer sechsstelligen Zahl. Und die musst du dann da eingeben.
Ich meine, nee, ich habe vor kurzem erst so einen Google-Account geklickt und da war nichts mit Handy. Bilde ich mir jetzt mal das ganz stark ein.
Ja, ich habe dann auch mal gegoogelt und angeblich muss man das von einigen IP-Adressbereichen nicht tun.
Ah.
Weil da wohnen keine Spammer.
Ja, dann bin ich wahrscheinlich doch privilegiert. Ja, zu Google passt.
Dass Eric Schmidt, der quasi gesagt hat, wenn ich zu verbergen hat, sollte es gar nicht erst mit Händen veröffentlichen, hat den Blog seiner Geliebten runternehmen lassen bei Blogspot.
War, glaube ich, seine Ex-Geliebte mittlerweile oder so.
Ja, mittlerweile.
Ja, tja, hätte sie mal keine Google-Dienste benutzt.
Ich finde das englische Wort Mistress irgendwie ein bisschen besser.
Ja.
Ja, das Apple iPad war ganz populär. Darauf kommen wir ja später noch, aber...
Genau, das passt ja so ein bisschen zu der Sendung. Genauso wie eigentlich auch solche Google-Dienste wie dieses Buzzthink und was der Google noch so zu bieten hat. Klar, quatschen wir später drüber. Ja, wenn wir Google weitermachen. Der Iran hat ja jetzt angekündigt irgendwie, dass sie dieses Google Mail blocken wollen, weil... oder zensieren, wie man auch sagt, weil da halt die Leute irgendwie dann so E-Mails schreiben und so. Und das ist nicht so in Ordnung. Mhm. Und da haben sich also viele Leute echauffiert, unter anderem auch Leute aus Deutschland, so in unserer Regierung, die irgendwie dieses Ding mit diesem D-Mail, glaube ich, nicht richtig mit auf dem Horizont haben. Lustig fand ich von Tim so einen Twitter-Eintrag, wenn Decoding das Counterpart von Encoding ist, was ist denn dann bitte schön Counterpart von D-Mail? Das war lustig. Ja.
Ja, apropos weltweit, in Australien darf man jetzt nicht mehr die Regierung kritisieren, anonym, sondern man muss da immer seinen Namen angeben.
Oder man muss registriert sein als Regierungskritiker.
Ah. Ja, das geht auch nicht so weiter. Einfach an der Regierung dran rumnörgeln. Wo kommen wir denn da hin?
Naja, dafür haben halt die Feds jetzt in Staaten, die tracken dich jetzt in deinem Telefon.
Die haben jetzt Vorratsdatenspeicherung dort?
Offiziell nicht, die machen es halt einfach. So wie sie halt früher irgendwelche Festplatten mit Verbindungsdaten rausgetragen haben, wo sie vorher nur gesagt haben, wir brauchen die und Terror, Terror, Terror. Und das war's.
Und wird das jetzt auch mit Terror begründet?
Ich glaube nicht. Ich glaube, es wird gar nicht mehr begründet.
Ah, ja, das ist natürlich bequem.
Ja, und da kann man mal sehen, was die Nörgelei an Regierungen bringen kann. In Schweden ist ja nur die Piratenpartei entstanden und ziemlich groß.
Und sie haben auch zwei Sitze im Parlament?
Im EU-Parlament.
Ah, EU-Parlament.
Ich weiß gar nicht, ob die lokal schon was haben, aber keine Angst. Keine Ahnung, jedenfalls die Regierung hat gehörig Angst, ihre Sitze zu verlieren. Und deswegen hat sich jetzt Schweden mal dazu entschieden, keine Vorratsdatenspeicherung einzuführen. Auch wenn sie dann irgendwie von der EU so ein bisschen mit dem Zeigefinger gewunken bekommen.
Ja, die müssen dann Strafe bezahlen.
Ja, aber nehmen sie in Kauf. Also Respekt. Das zeigt, dass so Sachen echt was bringen. Habt ihr die Geschichte mit diesem Forum bei der Piratenpartei mitgekriegt?
Ja, teilweise. Also es wurde irgendwie übernommen. Von einem privaten Betreiber.
Ja, aber ja, viel mehr war es ja auch nicht. Aber naja.
Naja, die Administratoren sind wohl jetzt ihre Administratorposition los.
Ja, und das war dieses, da gibt es auch irgendwie so ein Forum oder was? Bei denen. Also ich kenne die Mailinglisten und so, aber und das Wiki.
Ja.
Was auch nicht immer geht.
Die haben ein Forum, ja. Ja.
Nochmal eine Anekdote zur Zensur. In Australien muss man jetzt als Pornostar eine gewisse Mindestkörbchengröße haben, weil sonst ist es Kinderpornografie.
Ja, auch nicht schlecht. In dem Zusammenhang Pornografie Nacktscanner. In Heathrow ist es jetzt wohl so, also in England, wo auch sonst. Also Vorreiter, ne? Das kriegen wir ja auch alles noch. Mhm. Da werden in Heathrow Leute rausgezogen, irgendwie so zufällig. Und irgend so ein Bollywood-Star, der ist wohl auch dran gewesen. Und der hat wohl dann hinterher seinen Nacktscan noch signiert, wenn irgendwie wertvoll
ist. Ja, der hat wohl gerade einen Film über so eine Überwachungsdystopie gedreht und hat das dann als Werbung genutzt.
Ja, naja, schöne Sache, dass ihm da so von der Realität geholfen wird. Naja, mal gucken, wann so die anderen ersten Nacktscans dann auftauchen. Die so total verschwommen und man erkennt überhaupt nichts.
Naja, dann kann Triumph halt gleich weitermachen, weil die stellen ja Unterwäsche her und sie reklamieren gerade geistige Eigentumsrechte an Unterwäsche gegenüber Sony, weil irgendwie Lady Gaga irgendwie in Unterwäsche in irgendeinem Video sich rumregelt. Und da wollen wir jetzt auch ihren Kuchen abhaben.
Ja, apropos Copyright, das Weiße Haus will jetzt das Copyright auf alle Fotos vom Weißen Haus und den Mitarbeitern?
Nee. Also in Staaten ist es ja so, dass alles, was die Regierung macht, prinzipiell öffentlich zugänglich ist, also Public Domain, weil es wird ja von Steuergeldern finanziert. Im Gegensatz zu Deutschland zum Beispiel. Mhm. Und was sie halt, das Weiße Haus hat einen Flickr-Pool. Ah. Und das Einzige, was sie verbieten, ist, dass irgendwelche Nachrichtenorganisationen Bilder vom Weißen Haus benutzen.
Also ich dachte nur Nachrichtenorganisationen, so habe ich das vorhin gelesen. Den Anlass waren diese Werbeplakate, wo sie einfach mal Obama und seine Frau reingeschnitten haben. Also Firmen haben für eine Winterjacke geworben, auf dem Times Square aufgehangen und da war halt Obama in der Winterjacke zu sehen, obwohl er da nie irgendwie mitgemacht hat.
Irgend sowas. Stimmt, so rum.
So.
Ja, zur Unterwäsche. Apple-Nutzer müssen da nichts befürchten, weil Apple hat aus ihrem Apple App Store alle anrüchigen Programme rausgelöscht. Gibt's ja nicht mehr. Also Apple erklärt eben mal, was so gut ist und
also, was man nicht unbedingt braucht. Also einfach alles, was Ü18 war, rausgefiltert oder wie?
Ja, irgendwie gab's da so...
Die haben also schon das Kindernet.
Genau, die haben das Kindernet. Schon am Start.
Ja, Kindernet ist jetzt auch der geflügelte Begriff mit dem Jugendschutz-Medien-Staatsvertrag. Sei denn da auf dem Laufenden? Ach nee, der wurde wieder entschärft.
Genau, der wurde wieder entschärft.
Denn es sollte ja darum gehen, dass die Zugangsprovider, also die Internet-Service-Provider...
Diese Anbieterhaftung und so, ja.
Genau, für die Inhalte haften.
Aber das, jetzt das Internet war dann nur noch bis 22 Uhr offen und danach war zu... Nee, oder
andersrum.
Naja, man musste irgendwie jedes Bild, was man bei Facebook hochlegt, sollte irgendwie getaggt werden. Das ist jetzt
Ü18.
Ü18 oder...
Ü12. Ü6.
Das hatten sich irgendwelche in NRW, da wo jetzt bald Wahlen sind.
Ja, apropos Facebook, da fand ich folgende Geschichte sehr lustig. Jemand hat über Facebook Login geblockt und kam dann in der Google-Suche auf den ersten Platz. Und daraufhin hat er in dem Blogpost zahlreiche Kommentare bekommen. Wo ist Facebook hin? Ich will Facebook wieder haben.
Oh Mann.
Ja, zu Google noch einen. Die wollen jetzt ISP werden. Zumindest haben die mal angefangen irgendwie.
Aber nicht wirklich flächenmäßig, sondern nur für eine 500.000 Leute.
Boah, wenn ich dazugehören würde.
Sicher nicht.
Nach den Google-Mitarbeitern, die ein ISP brauchen oder wie?
Ich weiß auch nicht so genau. Also die Meldung war, Google macht jetzt einen auf ISP und die verlegen Glasfaser bis halt an ihre Endkunden ran. Das heißt so, ne? Ein normaler ISP, halt bloß mit ganz schnellem Internet, weil die der Meinung sind, Internet kann nicht schnell genug sein. Da stimme ich dann auch komplett zu.
Ist ja richtig.
Ja. Und hinterher haben sie irgendwie dementiert, dass sie jetzt irgendwie ISP werden wollen. Das wäre halt nur irgendwie so ein Fun-Projekt und ja, aber mal gucken. Also umsonst geben die auch nicht so viel Geld aus.
Dann warten wir also auf den Tag, an dem dann Google Apple aufkauft.
Naja.
Na, das wäre dann noch ein spannendes Ding. Also das ist ja gerade so eine Rivalität zwischen Apple und Google.
Die Android versus iPhone.
Genau, die kaufen sich gegenseitig die Werbevermarkter weg, also so für mobile Applikationen. Apple hat doch jetzt auch verboten, für irgendeine Sache positionsbezogene Werbung zu machen.
Wir haben ein Patent drauf. So habe ich das gelesen.
Wie, Apple hat das Patent drauf, oder?
Ja.
Aha. Ah, das hatte ich nicht gelesen. Ich habe es irgendwie gelesen, es sind wohl...
Oh nein, Moment, die zählen ich mich auch wieder. Die haben die Funktion irgendwie abgeschaltet im iPhone. Ich weiß nicht, wer das Patent hat. Aber es hat bestimmt was mit Patenten zu tun.
Ja.
Ja. Im Web bewegt sich ja viel Richtung HTML5. Und die große Debatte ist ja über die Videocodecs. Also wenn ich jetzt ein Video hochlade, welches Format muss das sein? Da gibt es natürlich keine Empfehlung, weil bei der Entwicklung von HTML5 haben Firmen wie Nokia mitgewirkt und gesagt, dieses freie Theora, das ist uns gar nichts, wir wollen da gar keine Empfehlung, was man denn verwenden sollte. Und Apple pocht natürlich weiter auf dem H.264 rum. Und von Mozilla gab es dann, die haben da Stellung bezogen, dass sie für H.264 in ein paar Jahren 5 Millionen Dollar jährlich bezahlen müssen. Und ich glaube, wenn Leute das online stellen, also Encode benutzen, dann müssen sie auch Lizenzgebühren bezahlen.
Ja, also die Lizenzgebühren sollten ja ab 01.01.2011 fällig werden.
Genau.
Das sind nicht mehr ein Jahr. Und irgendwie ist diesen, ich würde auch gerade den Namen nicht hier, von den Verwertern, dort von diesen ganzen H.264-Patenten und denen ist aufgefallen, naja, also mit Theora und was es da noch so gibt, vielleicht ist gar keine schlechte Idee, wenn wir versuchen, diesen Quasi-Standard H.264 doch noch ein bisschen zu untermauern und das ist jetzt auf 2016 verschoben.
Mhm.
Glaube ich, wenn du aber kein Geld verlangst für die Videos, die du da im Netz bereitstellst.
Ja, allgemein wird das mit dem GIF-Debakel vor ein paar Jahren verglichen, weil auf GIF gab es ja dieses Unisys-Patent. Und war halt auch unfrei. Und mit der Zeit haben dann alle auf PNG umgeschwenkt.
Ja.
Google hat da jetzt aber so eine Firma aufgekauft, On2. Und die stellen wohl viele Patente, die angeblich hinter Octeora stehen. Also hoffentlich wird das durch Google befreit.
Also die EFF hat es ja sich gewünscht oder halt so Google dazu aufgefordert, das öffentlich zu erklären, dass er nie solche...
Genau.
Oder anders, der, glaube ich, der heißt VP8, oder? Dieser Codec?
Ja, das ist wohl der, auf dem Theora basiert.
Mhm, genau. Na, hoffen wir mal. Und hoffen wir mal, dass Theora dann, oder zumindest der Encoder für Theora, so gut wird, dass man, ne, so wie es Orbis halt auch gegen MP3 geschafft hat, dass halt die Qualität mindestens gleich ist.
Naja, geschafft. Hm. Also in der Verbreitung auf keinen Fall.
Ne, in der Verbreitung nicht, aber in der Qualität, glaube ich, gibt es zumindest Studien, die sagen, dass auch gerade bei niedrigen Bitraten sogar besser ist als MP3.
Ja. Apropos EFF, die haben jetzt das Panopticlick-Website online gestellt.
Das ist ein Forschungsprojekt zum Browser-Tracking.
Ja, und bisher war ja so das Tracken von Benutzern eher, also man ging immer davon aus, dass man das halt per IP-Adresse und per Cookies macht. Und Cookies kann man gut kontrollieren.
Hm.
Und IP-Adresse ist nicht wirklich eindeutig. Also ein Surfer lässt sich eher beschränkt tracken. Aber die zeigen halt auch, was ein Browser noch so alles mitschickt und wie individuell dich das macht von allen Leuten, die da mal draufgeklickt haben. Und es ist sehr individuell.
Ja.
Also insbesondere der User Agent, wo drin steht, was für einen Browser man benutzt, welche Version, welche Spracheinstellung und...
das Betriebssystem.
Ja, und einige Plugins tragen sich da auch ein. Erschreckend.
Naja, aber es gibt auch gleich noch die Selbstverteidigung dazu, zumindest stellenweise. Also bei der EFF. Und die EFF hat auch noch eine Checkliste für E-Books veröffentlicht.
Heißt?
Heißt, du kannst halt gucken, ob das E-Book nett ist. Also Frage ist halt, ob du DRM hast, ob nicht und so weiter.
Ah.
Also einfach um Anbieter zu evaluieren.
Ist es einfach nur eine Liste oder lädt man da sein E-Book hoch und es wird geprüft?
Ist mir eine Liste.
Aha.
Und dann irgendwie von Anbietern von E-Books oder?
Damit du Anbieter evaluieren kannst.
Achso, okay.
Wir gucken.
Ja, du weißt, wo du kaufen musst, um es dann später online zu stellen.
Nostalgia Press zum Beispiel. Die haben die ganzen Bücher frei von DRM.
Muss man vielleicht nochmal erklären, was das Problem ist. Also, wenn DRM drauf ist, dann habe ich meistens das Ding irgendwie an einen Reader gebunden. Das heißt, ich kann mein Buch nicht irgendwo anders lesen, ich kann es damit nicht irgendwo hinkopieren. Wenn mein Reader kaputt ist, ja, dann...
Bist du am Arsch. Wenn das Unternehmen pleite ist, bist du am Arsch.
Genau. Also.
Und das andere Problem ist, dass da so ein Wasserzeichen eingefügt wird. Also nichts, was man irgendwie sieht. Und das individualisiert so eine Kopie auf den Käufer. Mhm. Und falls es dann doch mal abhanden kommt, kann es immer zum Käufer zurückverfolgt werden.
Und das wird halt genau dahingehend witzig. Sie haben jetzt herausgefunden, dass halt zum Beispiel Polizisten dazu neigen, irgendwie Privatpornos von beschlagnahmten Laptops hochzuladen im Netz.
Genau, also...
Also du musst nicht mal selber dran schuld sein.
Nee, man weiß ja nie, wie es kommt. Ja, eine andere Industrie, die es ja auch mit dem DRM versucht hat, die geliebte Musikindustrie, die hatten im letzten Jahr in Deutschland, das ist irgendwie so eine Bitkom-Studie, 40% Umsatz plus bei Musikdownloads.
Ja, ähnlich wie Kinos. Die sind auch rappelvoll zurzeit.
Genau, die hatten ja irgendwie 22% oder so. Ja, ja.
Die arme Musikindustrie und die bösen Raubkopiere.
Vielleicht sind sie nur gesund geschrumpft.
Und die Abmahner.
Gibt's ja nicht mehr.
Ja.
Was, die Abmahner gibt's nicht mehr?
Den Grafenreuth gibt's nicht mehr.
Ja. Ja. Naja, es ist immer schlimm, wenn jemand tot ist.
Yep.
Aber vielleicht für die Vollständigkeit, der hat halt den Freitod gewählt, jetzt kurz bevor er seine Strafe absitzen sollte.
Ja, und der Vollständigkeit halber sollte man sagen, der hat halt früher sich unter anderen Namen ausgegeben und dann Raubkopiegesuche aufgegeben.
Naja, also Kinder, die auf dem Schulhof ihre Spiele getauscht haben, ne, auf dem Niveau. Und das Geschäft hat er schon eine ganze Weile betrieben.
Und der Vollständigkeit halber, er war 61. Einfach nur, wenn es um Technikverständnis geht.
Genau. Ja, naja.
Das Durchschnittsalter der CDU ist bei 59.
Ja, ist ja also so. Ja, CDU, obwohl, da muss man auch mal loben, der de Maizière hat diese Abhörzentrale jetzt gecancelt, die der Schäuble noch haben wollte. Also wo er in Köln irgendwie alles zusammenziehen wollte, um da Daten auszuwerten.
Und er hat sich auch mit führenden Bloggern getroffen.
Immerhin.
So als Lichtblick.
Also immerhin mal sich angehört, was... Ach so, genau, das war die Show, wo er hier den Beckendahl...
Und den Lobo.
Den Lobo und Anne Müller-Magun, ne? Das war die Runde. Ja, naja. Gucken, was da so rumkommt. Ja, und eine andere Partei, die auch aus diesem selben Lager stammt, die jetzt total auf dem CCC abfährt, ist ja die CSU. Da hat jetzt jemand, gerade den Namen nicht hier, ich glaube Weber oder so, erklärt, dass also die Ja, der hat erklärt, dass der CCC auf ihn drauf zugekommen wäre und es hätte große inhaltliche Überschneidungen beim Thema Datenschutz gegeben. Ja, der Hintergrund ist, glaube ich, dass der CCC ihm den Datenbrief vorgestellt hatte.
Der Typ hat eingeladen und der CCC ist hingegangen und hat ihm den Datenbrief erklärt.
Genau, und daraufhin ist dann der CCC auf ihn zugegangen und ich glaube mit Attacke oder so hat er sich auch noch geschmückt.
Oh.
Also es ist schon irgendwie komische Welt. Das ist genau wie dieser Röttgen, der irgendwie hier so tut, als wäre er in Grün. Naja.
Da gab es doch jetzt diesen Skandal, also passt thematisch nicht ganz her, aber dass er Gesprächszeit mit ihm verkauft wurde.
Ja, das war aber hier nicht unser Umweltminister, sondern hier der NRW-Typ.
Genau,
da.
NRW. Mhm. Ja, hat mich aber irgendwie an diese CDU-Internet-Night erinnert, wo man auch bezahlen musste. Und nur wer den Bonus bezahlt, durfte persönlich mit Biedenkopf reden.
Nee, das war schon der Mil...
Ah ja, genau, Milbrat.
Ohne Z, genau.
Ja.
Ja. Der war das. Naja, aber war ja trotzdem lustig. Obwohl, so viel hatten wir ja gar nicht. Die hatten uns noch Ewigkeiten gemahnt, wegen 20 Euro oder so, aber naja. Ja.
Noch was Schönes zum Schluss. Leute basteln ein Open Source Mate.
Ja, was muss ich mir da vorstellen?
Einen großen Eimer, wo Leute dran rumbrühen. War Pittsburgh, glaube ich. Weil, genau, Pittsburgh, und weil die Amis ja chronisch wenig Mate haben, haben die irgendwann in ihrem Cold Turkey angefangen, das Zeug selbst zu brauen.
Der Truck kommt da nicht vorbeigefahren?
Nee, die werden ja importiert über Emmanuel Goldstein.
Aha.
Und dann werden die ja verteilt in Staaten, aber es ist halt immer nur so eine Palette.
In Boston kommt dann das Schiff an.
Hm?
In Boston kommt dann das Schiff an.
Genau.
Und dann gibt es eine Tea Party.
So quasi.
Gut, dann bringen sie aber den Mate-Tee doch eher direkt hin. Und wie steht's hier? Ein bisschen Wasser drauf, ein bisschen Zucker, noch ein bisschen Koffein zum Abschmecken, und dann passt das schon.
Ohne Zucker wäre noch schöner.
Kannst du machen, Rezept ist offen.
Aha.
Genauso wie für Free Beer, Open Cola und was es sonst noch alles gibt.
Forks doch.
Genau. Darf man ja, wenn es frei ist.
Ja, dann war ja der Ausschuss hier zu der Netzsperren-Petition von der Franziska Heine.
Mhm.
Kann man mittlerweile nachgucken im Netz.
Mhm. Könnte man sogar live gucken.
Ja, Bundestag TV oder was es da gibt.
Mhm.
Ja, wenn man zu der Zeit halt gerade Zeit hatte, das zu gucken. Ja, aber ich meine, bis auf das der Kauder so ein bisschen arg daneben gehauen hat, glaube ich ja nicht, dass da irgendwas rumkommt, oder?
Was hat er gesagt?
Naja, der ist ja so ein bisschen angegangen, so nach dem Motto, hier, Frau Heine, haben Sie denn irgendwie was Neues zu sagen? Oder ist das hier alles alter Kaffee? So in dem Stil.
Weil naja, sie wurde halt, ich glaube, mehrfach gefragt, ob es positive Erfahrungen in anderen Ländern gibt. Und das musste sie verneinen. Also zu Kinder, zu Internetsperren. Und darauf kam aber nicht wirklich, also eine Debatte war es nicht wirklich, sondern eher so eine Anhörung.
Ja.
Petitionsausschuss halt.
Hm. Ja, und das, was man halt mitnehmen muss, ist, wenn man selber in so eine Lage kommt, einen Zettel und einen Stift und die Fragen mitschreiben. dass man hinterher, also nach, ne, wenn die so.
Ja, die haben immer halbe Fragen gestellt.
Ja, nee, aber ist, glaube ich, auch schwer, ne? Wenn die so einen langen Monolog halten und dann irgendwo zwischendurch so eine Frage versteckt und so jetzt antworten sie mal. Und vorher war es immer nur eine Show, was sie alles Tolles geleistet haben, um das nochmal zu erzählen. Naja.
Das Gesetz ist jetzt unterschrieben vom Bundespräsidenten.
Genau, da war ja interessant, wir hatten ja in Dresden den Ex-Innenminister
Gerhard Baum.
Genau, Gerhard Baum. Also, ne, der ist hier gegen Vorratsdatenspeicherung, glaube ich, hat er auch geklagt. Dann hier gegen das Gesetz vom Schäuble, wo er hier die Flugzeuge runterschießen wollte. Und damit hat er auch gewonnen. Und der hatte, also das war bevor der Köhler es unterschrieben hatte, und der hat ja noch so erzählt, war der Köhler ein toller Mann und sowas würde er nie unterschreiben. Und ja, 3 Tage später, peng.
Aber es gibt eine Verfassungsbeschwerde und es gibt wohl gute Erfolgsaussichten.
Ja, zumindest hier noch die Regierung tut ja noch nicht so, als ob sie das irgendwie jetzt wirklich umsetzen wollen noch. Aber naja, vielleicht ist auch so ein bisschen ein Eindruck von 3% oder wie viel da die neue Partei gewählt hatten damals. Naja.
Haben wir noch was?
Natürlich, WikiLeaks. Ah. Island.
Ist WikiLeaks mittlerweile wieder online?
Ja. Yep.
Cool.
Oh, und irgendwo hatten die doch getwittert, dass sie erfolgreich so ein Militärvideo geknackt hatten, wo wohl zu sehen ist, wie sie Journalisten ja, von ihrer Meinung überzeugen. wohin das führen kann? Ich habe das gerade nicht hier. Haben wir im Wiki irgendein Soldat, was glaube ich, der sein 4-jähriges Kind
gewaterboardet hat, weil es das Alphabet nicht konnte.
Ich meine, ne, da sieht man mal, wenn man mit so einem Zeug anfängt, welche Ausmaße das bringen kann.
Ist ja keine Folter.
Hier übrigens noch nicht online.
Ja, aber sie stellen oben immer partiell Sachen rein. Ja, oben stimmt. Ist gerade Tesla Cable from US Embassy Reykjavik.
Ja, und Island soll jetzt der.
Ja, die wollen halt eine sehr liberale Gesetzgebung schaffen. Die beste, die es gibt in der Welt für Pressefreiheit. Also, was halt so mit reinkommt, ist Quellenschutz. Und ja, gelernt haben sie es halt darüber, dass. Als ihr Banksystem dort dann komplett zusammengebrochen ist, haben ja vorher noch ein paar Leute so einen Cent zur Seite gelegt, ne? Weil es können ja schlimme Zeiten kommen. Und WikiLeaks hat er halt veröffentlicht, wer da wie viel wohin überwiesen hat. Naja, wohin weiß ich nicht, aber halt wie viel überwiesen hatte. Und das durfte nicht in der, wie auch immer dort die Tagesschau heißt, gezeigt werden. Und die hatten dann halt bloß den Link auf WikiLeaks eingeblendet und ja. Das hat den Namen nicht
der
gereicht.
Der Rest ist Geschichte.
Ja, aber wäre schön, wenn das in Island noch ein bisschen weitergeht, also so Richtung Open Government und
ja, die alles, jetzige Regierung so musste ja jetzt weg nach dem Skandal.
Pardon?
Die jetzige Regierung musste ja weg nach dem Skandal. Ja. Also der Grund ist gelegt.
Ja. Ja, aber also ich sag nur, man soll sich nicht mit Teilen zufrieden geben.
Ja klar, aber ist ja trotzdem erstmal, denke ich, ein Riesenerfolg, weil ich weiß nicht, wie das so bei uns ist, aber ich wäre mir ja nicht so sicher, dass...
Es gibt von den Reportern ohne Grenzen jedes Jahr so eine Weltkarte mit verschiedenen Farben, wo denn die Pressefreiheit am meisten durchgesetzt wird. Und ich glaube, letztes Jahr war Deutschland wegen dem Cicero nur ein bisschen verfärbt und mittlerweile ist es aber wieder... ganz weiß, also gut.
Hm. Wobei, ich meine, mit Presse ist ja auch immer so ein Ding, ne? Wenn man hier an den 13. Februar denkt. Also wenn du da so die Mainstream-Presse gelesen hast oder gesehen hast, da denkst du ja hier die
Menschenkette.
Genau. Die Orots hier und der Tillich, die
das Bratwurstessen gegen rechts.
Genau. Das ist irgendwie irre. Also wenn man so, ne, den Blick von der Seite, das ist halt irgendwie anders.
Ja, aber hat jetzt nicht wirklich was mit Pressefreiheit zu tun, sondern man sollte halt einfach
Nee, aber ich finde, das hat was mit Berichterstattung zu tun. Und ich finde auch, das hat halt was damit zu tun, dass man mal sieht, wofür halt so Sachen wie auch das Kollerradio hier wirklich wichtig sind. Weil du halt Leute hast, die halt auf der Straße sind und das erzählen, was sie da erleben. Und nicht so, die schicken halt irgendwie ihr Kamerateam hin, was hier auf Randale spezialisiert ist. Und die suchen so lange, bis sie die umgefallene Mülltonne gefunden haben. Und das ist dann irgendwie was, weiß ich, 20 Sekunden abends Tagesschau. Und ja, und dann ist noch ein bisschen hier die Politprominenz. Und dann wird's halt, dann kommt es halt so rüber, und das ist ja auch kein Zufall, dass das halt so aussieht, als ob, wie gesagt, die Orts und der Tillich zusammen sich hier vor die Nazis gestellt hätten. Das ist irgendwie krass.
Ja, das hilft ja halt die beste Pressefreiheit nichts, wenn die Presse halt nur Fehlinformationen mehr oder weniger halt bringt.
Ja, und naja, bloß, ne, also ist jetzt vielleicht hier nicht ganz so das Thema, aber ne, wenn man sich das mit dem Koch anguckt hier und diesem Brandes heißt der, ne, den sie da vom CDF abgesägt haben. Und der hat jetzt auch so ein Interview gegeben und halt so mal ein bisschen erzählt über so, wie das halt so läuft, ne? In den Medien, also, ne? Wie solche, ja, letztendlich, wie halt so die ganze Medienlandschaft funktioniert. Und das ist eben alles von Parteien untersetzt, die da gegenseitig so ihre Leute an die wichtigen Positionen manövrieren. Und dann wird halt so berichtet, dass es halt
ein einziger Sumpf
schön für die aussieht. Und das halt auch im Öffentlich-Rechtlichen und so ist schon echt bitter. Ja. Also Frankreich hat Internetsperren eingeführt, so.
Ja.
Ja, bin ich überraschend.
Wie war das eigentlich, dieses Three-Strikes-Gesetz?
Ist auch im ACTA drin, ne?
Aha. Also es ist auch durch dort. Weil das wurde doch so irgendwie nachts abgestimmt und dann wurde es wieder zurückgenommen. Letztes Jahr.
ACTA oder das bei den Franzosen?
Das bei den Franzosen.
Das haben die irgendwie mit einer Nacht gemacht, ja.
Ja, aber es wurde wieder zurückgenommen.
Ja, zwischenzeitlich.
Hm. Aber es ist wieder da.
Hm. Sowas kriegst du auch nicht tot.
Nee, leider nicht. Hack des Monats?
Was gibt's denn da?
Wir hätten ein DIY-Sonarsystem in einem Arduino, was ich halt nett finde.
Arduino sind diese leicht programmierbaren Mikrocontroller.
Ja, es ist halt ein komplettes Board, das heißt, da ist ein Mikrocontroller drauf, USB-Anschluss und halt echt für Kinder zu bedienen.
Und kannst du was sagen, wie das Sonar funktioniert? Was für eine Komponente benutzen die da drauf?
Sie benutzen de facto Ultraschall und einen Steppermotor. Und das war's dann schon.
Aha.
Aber haben eine schöne Visualisierung da dran. Ansonsten, was ich sehr cool fand, war ein Hörgerät in einen Zahn gebaut.
Ja, hat mich gleich daran erinnert, da gibt es ja diese Geschichten, wenn man irgendwie einen Silberzahn bekommt und dann kann man Radio hören.
Genau, stellen wir also einfach Resonanz über den Kieferknochen. Alles. Und was ich richtig cool fand, war 0 Rupien Banknoten.
Gegen die Korruption.
Gegen die Korruption.
Das ist schön.
Yay.
Ich hätte noch was. Und zwar Porn und Twitter. So eine Berliner Künstlergruppe hat es hingekriegt, auf Twitter Pornos reinzustellen.
Die Gruppe nennt sich fffff.at.
Das ist die Seite. Ja. Die Gruppe heißt FAT, also Fett.
Mhm. Das waren auch die den Google Streetcar gebackt haben.
Genau.
Und die haben jetzt sogar eine Anleitung veröffentlicht, wie man sich so einen Aufsatz nachbaut, damit sein eigenes Auto aussieht wie von Google Street View.
Das wäre ja auch mal cool. Mal sehen, wie lange es dauert, bis die Eigner dann irgendwie mit Eiern wirft oder sowas. So durch die Gegend fährt.
Auf ihrer Seite haben sie dann auch sehr schöne Videos gedreht dann mit diesem Auto, diesem gefakten Auto.
Ja. Ja, EC-Karten hatten wir auch noch gar nicht. Aber ich habe auch gerade die Geschichte nicht.
Hatten wir es vielleicht letzten Monat schon? Also da gab es doch diese Sache, dass die mit 2010 nicht klar kamen.
Nee. Russ Anderson, der hat auch Cambridge University, der hat ein ziemlich gutes Buch geschrieben über Security Engineering oder so halt so ein Klassiker. Und was die gemacht haben, die haben die PIN-Prüfung ausgehebelt bei EC und Kreditkarten. Wobei irgendwie hier der Verband hier aus Deutschland gesagt hat, das funktioniert nicht mit deutschen EC-Karten.
Überhaupt nicht.
Nee. Also die deutschen Scammer müssen weiterhin so Fake-Tastaturen anbauen.
Laut dem Verband.
Ah.
Und ja. Der Trick ist de facto, dass du halt der EC-Karte vorspielst oder dem Gerät spielst du vor, dass es halt auf Unterschriftenauthentifikation zurückfällt und der EC-Karte, dass die Transaktion nicht stattgefunden hat. Und das war's.
Ja, ein Männer in der Mittelangriff.
Quasi, ja.
Und das Ganze mit einem FPGA-Board und einem PC, also ein Laptop noch dazu.
Einem EPC, also keinem richtigen Laptop. Ja.
Netbook. Das ist, was man halt dazu dazwischen braucht. Na? Und womit halt dann wahrscheinlich auch geklärt wäre, warum es zu irgendwelchen Falschabbuchungen kommt, wo man ja als Kunde immer dann irgendwie so in der Beweislast war und die Bank gesagt hatte, du hast bestimmt eine PIN irgendwo weggegeben und das kann ja überhaupt nicht passieren. Ja, sportlich.
So wie bei PayPal?
Na, da kommt ja auch immer mal Geld weg, oder? Ich glaube, Xorg war davon auch betroffen.
Ja, Xorg, Fuba, Wikileaks, ja, natürlich.
Nee, aber ich meine, bei Wikileaks war der Account mal kurzzeitig gesperrt. Mhm. Aber bei Xorg ist ja richtig,
was ist verloren gegangen.
Wie viel, aber richtig, ich glaube, Tausende von,
mehrere Tausend, ja.
Von Dollar, ja, die nicht angekommen sind.
Bei Hackers for Charity auch.
Na, das schafft Vertrauen.
Ja, das ist ein interessantes Geschäftsmodell von PayPal.
Haben wir noch was?
Ja, Emissionshandel. Das fand ich auch mal eine interessante Idee. Also Emissionshandel ist, ne, man kann irgendwie CO2 in die Luft pusten und muss dann solche Zertifikate dafür kaufen. Und der Handel ging halt auch übers Web und das ist gehackt worden. Ja, und dann haben die Leute halt Zertifikate verkauft und das Geld dafür eingesteckt. Auch schöne neue Welt, kann man da nur sagen. Ja, kann man vielleicht auch mal ankündigen, vielleicht schon für die nächste Sendung wird es eine Applikation geben, wo wir oder wo halt alle Leute mithelfen können, hier solche News zu submitten.
Naja, also wir haben ja jetzt das Wiki und da können schon alle submitten, aber es ist halt umständlich.
Genau, also ich will jetzt gar nicht so lange drüber reden. Fakt war, ich wollte eigentlich einen Vortrag machen in Chemnitz, der ist aber nicht angenommen worden, über Django, was halt so ein Web-Framework ist. Und als Beispiel wollte ich dort eben so eine Applikation bringen, die mir eingefallen war beim letzten Pentaradio, wo wir halt diesen News-Teil hier, also wir haben ja immer ziemlich wenig Zeit, das Ganze vorzubereiten, deswegen wäre es schön, man hätte halt eine Liste mit diesen ganzen News, die irgendwie schon so geordnet ist, was weiß ich, nach Hack des Monats oder halt nach News, wo man dann irgendwie
in der Reihenfolge sortiert.
Genau, nach Reihenfolge sortiert, irgendwie so mit Text dran, dass man jetzt irgendwie, tippt man dran irgendwie Hack und klickt da drauf und dann kriegt man halt alle News, die irgendwas mit Hacks zu tun haben und so. Ja, und das ist im Prinzip bis auf das HTML-Krams so, naja, ist nur eins fertig. Ich habe es auch heute schon benutzt. Ja, naja, mal gucken. Vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen, der schön HTML schreiben kann oder so oder auch Django machen möchte. Der kann da gerne mithelfen.
Apropos Django, da gibt es jetzt dieses Wochenende im SubLab in Leipzig einen Workshop, aber der ist ja schon ausgebucht.
Ja, den gibt es in Chemnitz nochmal. Den gibt es in Chemnitz bei den Linux-Tagen nochmal.
Ah, ja dann. Wann sind die?
Wenn ich das wüsste. Irgendwann im März. Achso, kann man vielleicht noch Veranstaltungen machen. Am 20. März sind wir im kleinen Haus bei einer Veranstaltung dabei, die nennt sich Schwarzmarkt. Markt für wichtiges und unwichtiges Wissen oder irgendwie so. Die Geschichte ist, man kann dafür 1 Euro einen sogenannten Experten mieten und den kann man dann 10 Minuten lang Fragen stellen. Ja, das ist aber okay. Ja, und einer der Experten, den werden wir da stellen. Und dann ist, das ist glaube ich auch im März, die Stadt Dresden organisiert das. Da wird es eine Podiumsdiskussion geben zu Crop-Datenschutz, Vorratsdatenspeicherung, Nacktscanner, ganzen Krimskrams. Und da werden wir auch fleißig mitdiskutieren.
Ja, und Anfang April, nämlich zu Ostern, vom 2. bis 5.4. ist das Easter Hack in München.
Die Einmeldung dazu müsste schon offen sein.
Ja, glaube ich schon. Kann man bei uns auf der Website nachlesen, www.c3d2.de. Ich habe noch mehr Neuigkeiten in eigener Sache. Der Dodo hat uns neue Logos für Penta Radio, Pentacast und Penta Music gebaut. Die sind ganz schick.
Die man schon auf C3D2 bewundern kann.
Genau. Ja. Und wir haben eine Firefox-Persona gebaut. Also der neue Firefox 3.6. Der kann so nicht nur Themes, sondern der kann auch oben diese Adressleiste und so weiter mit einem Hintergrundbild belegen. Und wir haben da ein Muster mit eckigen Klammern gebaut.
Cool.
Ja.
Wäre ein Grund, umzusteigen. Ist eigentlich dieser COD von Firefox 3.6 jetzt schon raus?
Wohl schon, aber für Windows.
Verkauft. Ach so. Ja. Also kommerziell ist erhältlich.
Ja.
Also Core Canvas ist das Framework, Wohlendisco ist das Add-on. Ja, wer das Geld hat.
Kann sich COD's kaufen. Auch so eine schöne Entwicklung. Wo wir da noch sind, fand ich auch spannend. Gab es eine Meldung, also ne, wir hatten ja jetzt Ende letzten Jahres diesen Einbruch bei Google und irgendwie noch bei anderen Firmen, die irgendwas mit US-Defense zu tun haben. Und da gab es jetzt eine Studie, das glaube ich, schon ganz kurz auf den Link gehen, dass zwischen August 2007 und August 2009 71 Government Agencies, Contractors und Universities und Think Tanks, die irgendwelche Verbindungen mit dem US-Militär hatten, ja, gehackt wurden, zum Teil auch mehrfach. Also, ne?
So denkt wie ein Wunder.
Ja, mit Google, das ist irgendwie bloß so, das ist irgendwie bloß die Spitze des Eisbergs da, der da drunter hängt.
Tja, Military Grade Security.
Genau.
So.
Ja, vielleicht mal
eine kleine Musik. Und dann geht's weiter mit dem Thema.
Alright. four, five, six, do it!
Willkommen zurück bei Pentaradio, der monatlichen Sendung des Chaos Computer Club Dresden.
Wir haben noch ein paar Nachträge aus dem Chat vor allen Dingen. Mhm. Einer ist zum Beispiel, eine Schule in Staaten hat irgendwie Schullaptops benutzt, um die Schüler auszuspionieren. Was halt dahingehend recht witzig war, weil die haben die Webcams benutzt, die da drauf waren. Und der ganze Mist ist halt genau dadurch aufgeflogen, dass halt die Schule Schüler für unmoralisches Verhalten zu Hause disziplinieren wollte. Und wie es halt rausgekommen ist, die Überwacher haben halt Süßigkeiten mit Pillen verwechselt. Ganz einfach. Und was die ganze Sache halt noch witzig macht, ist halt, der Laptop, den musste man nehmen, also er war zwangsweise. Und der war so zugenagelt, den konnte man also nicht patchen und ging irgendwie irgendwas damit machen. Das haben halt selbst schon Schüler hingekriegt, irgendwie Malware exakt für diesen Laptop zu schreiben. Ja.
Ja, und das andere Ding, was man eigentlich auch unbedingt noch mit erwähnen muss, unsere großen Vorbilder in Sachen Überwachung, die Briten, die benutzen ja nun schon eine Weile Drohnen. Und
also unbemannte fliegende Objekte.
Also solche Quadrocopter, wie man sie halt vom Kongress her kennt oder wie halt auch unsere Polizei hier so ein Ding hat. Nur halt ein bisschen teurer. Ja, und den Dingern ist jetzt die erste Festnahme zu verdanken, wo das Ding, glaube ich, mit der Wärmebildkamera oder so einem Typen hinterhergeflogen ist. Ich weiß gar nicht mehr, was der gemacht hat, aber das war so auf dem Niveau irgendwie Spraying oder sowas.
Wow, Robocop.
Ja, ja, und jetzt ist halt dann die nächste Ausbaustufe von den Dingern, dass sie halt solche nicht tödlichen Teaserwaffen mit draufbauen. Mhm. Ja, was kann da wohl passieren? Unglaublich.
Das ist nicht Robocop, das ist Quadrocop.
Ja, gut. Thema.
Thema. Ja, wir wünschen natürlich, dass ihr mitdiskutiert, liebe Zuhörer. Deshalb haben wir einen Chat, den man unter www.c3d2.de erreichen kann. Und ein Studiotelefon. Und das ist die 0351 für Dresden. Und nehm mal kurz den Kopf zur Seite, bitte. 3205-4710.
1-1, weil wir nicht im Büro rauskommen wollen.
Oh, stimmt. Also nochmal, 3205-4711.
Genau, und wenn ihr es vergessen habt, www.c3d2.de, da steht die Nummer drauf, oder bei coloradio.org findet ihr die auch. Ja, und was wir eigentlich von euch wissen wollen, ist,
wie benutzt ihr Alltagscomputing heutzutage?
Genau. Also, was macht ihr so mit den Kisten und wie benutzt ihr das Ganze und wie hat sich das vielleicht so über die letzten 5 oder 10 Jahre verändert, dieses Nutzungsverhalten? Also so mit dem ganzen, dieser ganzen Web 2.0-Welle, was für Dienste benutzt ihr und wie benutzt ihr die? Das heißt, wo legt ihr eure Daten ab, wo rechnet ihr Sachen, ja, wie publiziert ihr Sachen, wie konsumiert ihr Sachen? All solche Sachen interessieren uns.
Ja, und dein Vergleich war ja mal, früher hat man... Also ganz früher war das ähnlich zu heute. Man hatte so sein dummes Terminal dastehen und hat dann zum Mainframe sich verbunden. Und dort hat man dann seine Daten gehabt und gerechnet und kommuniziert. Und das eigene Gerät, was vor einem steht, das hat aber nicht wirklich Intelligenz oder Speicher gehabt.
Genau, also das Problem war, ne, da reden wir jetzt so 60er, 70er, da war halt das Problem, so ein, ich meine, leistungsfähig, verglichen mit heute, leistungsfähig war das natürlich auch alles nicht, aber hatte halt mehr, als man sich so zu Hause hinstellen konnte. Ne? Da gab es halt woanders einen Raum voll Computer. Und wenn man jetzt mit dem arbeiten wollte, da hatte man halt so ein Terminal, wo halt die Tastatur und praktisch der Bildschirm durchgereicht wurde.
Also nicht ein Raum voll Computer, sondern ein Raum voll mit einem Computer.
Genau. Ne? Also so mit Lochkarten, Lochstreifen, so die Zeiten. Ja, und dieses Nutzungspattern war eben genau dieses Terminal. Und was man heute...
Und das, wo die Daten eigentlich liegen, eben der Mainframe, wurde auch mit mehreren Benutzern geteilt. Timesharing.
Genau. Also ne, die Idee, dass halt die CPU jetzt den einen halt ein bisschen rechnen lassen hat und einen nächsten wieder und deshalb dieser Begriff Timesharing. So.
Und dann kam aber die PC-Revolution vor der Internet-Revolution. Heißt, wir haben Computer zu Hause, die schnell sind, aber noch nicht alle Internet, so Mitte der 90er.
Genau, oder eigentlich auch schon in den 80ern im Prinzip diese ganzen Homecomputer, so C64, ZX Spectrum, das war halt auch, ne, man hatte eine Kiste, damals halt im Fernseher angeschlossen und die Programme, die liefen halt alle dort lokal. Da hat man halt so ein Kassettending oder später noch Disketten oder andere Teile, wie Mikrodrives und so, angeschlossen, hat sein Programm in seinen Computer reingeladen und dann hat man das halt ja letzten Endes wieder auf die Kassette rausgespielt, seine Daten.
Und hat dann die Kassette mitgenommen zum nächsten Computer.
Genau.
Und dann kamen die Netze.
Ja. Genau, also ne, vor den Netzen, wie du es schon gesagt hattest, wurden die CPUs immer schneller, der RAM immer billiger und größer. Und ja, dann gab es dieses Gigahertz-Rennen, das also mehr Gigahertz, mehr schneller. Und man musste immer, klar, den schnellsten Rechner haben. Ne, und dann hatte man plötzlich eine riesen Rechenpower unter dem Schreibtisch oder halt auch im Laptop. Ja, und dann kam halt das Netz. Und genau. Das hat eben einiges umgekrempelt.
Ja, wie sah es denn da so am Anfang aus? Also soziale Netzwerke gibt es ja noch nicht immer.
Nee, also ne, am Anfang war das natürlich, was waren da so die Dienste? Da hat man E-Mail gehabt. Also damals war dieses Spam-Problem auch nicht so. Naja, und dann hat man halt mal eine Datei hin und her geschickt oder man hat halt eine Datei irgendwo hingeladen, um die jetzt anderen Leuten zur Verfügung zu stellen.
Dann E-Mail ist schon echt ein gutes Beispiel, weil früher hat man ja schon meistens so seinen E-Mail-Client zu Hause gehabt und der hat sich dann die Daten vom Server geholt. Dann hatte man die lokal, konnte die E-Mails lokal schreiben.
Genau, hat die Sachen lokal bearbeitet und ja, angereichert mit vielleicht noch anderen Dateien, wieder weitergeschickt.
Würmer.
Genau. Ja, Kettenmails.
Und was dann aber schnell populär wurde, waren so Webschnittstellen wie GMX und Web.de. Wo man zwar immer noch die Möglichkeit hatte, die E-Mails per POP und IMAP zu holen.
Gab es das bei denen am Anfang?
Ich meine, ich hatte. Also, es gibt es auf jeden Fall. Also schon lange?
Inzwischen gibt es, glaube ich, IMAP nur noch zu kaufen und POP und SMTP läuft weiterhin für kostenlos.
Ja, das ist natürlich von Anbieter zu Anbieter verschieden.
Ja, natürlich.
Also manche bieten auch beides kostenlos an, aber verlangen Geld, wenn man SSL will.
Na, schönen Dank, dann hat man unverschlüsselte E-Mails im Netz. Super.
Naja, verschlüsseln sollte man ja sowieso Ende zu Ende.
Ja, aber wer macht denn das schon?
Na, den einen oder anderen gibt es da schon.
Die Verdächtigen.
Genau. Ja, naja, und dann kam halt, kann man ja so sagen, die Web 2.0-Welle, dass man eben, also E-Mail ist dahingehend halt auch das schöne Beispiel, dass dieser Client, den man vorher halt auf seinem Rechner hatte, mit dem man die Mails geschrieben hat, also die Daten bearbeitet hat, der ist sozusagen ins Web gewandert. Das, was am Anfang mal erfunden wurde, um irgendwelche HTML-Dokumente sich gegenseitig zu zeigen, das wurde halt so ein bisschen zu einer Applikation. Da gab es also Formulare und da konnte man dann eintragen, an wen man was schreiben will.
Die ersten interaktiven Webseiten.
Mhm. Genau.
Und ja, jetzt mit dem Web 2.0 sind die alle viel interaktiver geworden, weil sich HTML und JavaScript weiterentwickelt haben. Also man eben richtige, gut bedienbare Programme bauen konnte. Apps.
Genau, also die kann man ja vielleicht auch nochmal dazu sagen, weil es vielleicht nicht alle so wissen. Einer der Bausteine dazu ist im Prinzip Ajax. Das heißt, das Problem ist so, man kann eigentlich eine Webseite immer nur komplett hin und her schicken. Und, oder ne, der Client, das heißt der Browser, der schickt irgendwie ein paar Daten an den Server und dann kriegt man vom Server die ganze Seite zurück. Und dank dieser Ajax-Technologie kann halt der Browser nur ein Stückchen Daten zurückkriegen und kann die auf einem Teil der Seite halt darstellen. So, und Naja, und da gibt es halt Leute, die haben eindrucksvoll gezeigt, was dann halt damit möglich ist. Schönes Beispiel ist Google, so mit dem...
Gmail?
Genau, mit Gmail, also wo man... Okay, also es gibt halt ein paar Feature, die ich schon vermisse dort, aber ich glaube, der Großteil ist irgendwie tierisch glücklich, glaube ich, damit. So als Mail-Client oder vermisst er jetzt nicht viel. Aber es gibt halt auch andere Applikationen, dass ich halt so eine Textverarbeitung im Web haben kann. Und da ist halt der Riesenunterschied zu, was man so klassischerweise kennt, ne? Man hat also so ein Programm, was speziell für den Rechner gemacht sein muss. Das heißt, die Architektur muss das Programm ausführen können, das muss halt zum Betriebssystem passen. Deswegen hat man halt ein OpenOffice halt für Windows oder für Linux oder sonst was. Und das läuft dann da so vor sich hin und man kann halt damit zum Beispiel Texte bearbeiten, Texte schreiben und dann stürzt es ab und dann sind die Daten irgendwie kaputt und so. Und das Problem, was man dabei hat, ist, man muss halt seine Software selber warten. Dazu ist man halt nun mal verdammt.
Man hat die Dateien meist lokal.
Ja. Und das Problem halt wegen Softwarewartung, man hat so Sachen, da muss man jetzt ein Update einspielen und da gibt es da wieder Sicherheitslücken und sowas alles. Ja, und das nervt, glaube ich, Leute. Und es ist ja nicht nur das, es ist auch das Betriebssystem, was halt ständig irgendwelche Lücken hat. Und naja, und wenn man jetzt irgendwie ein anderes Dokument bearbeiten will, wo man jetzt nicht die Applikation dafür hat, dann kann man es meistens gar nicht angucken.
Muss ich erstmal Gigabyte anderes Programm runterladen.
Wenn es das denn frei gibt oder genau. Halt für viel Geld kaufen.
Genau.
Und naja, also ne, das ist glaube ich jetzt hier nicht unbedingt so die große Neuigkeit für die meisten Leute. Ja, und was man aber bei eben gerade zum Beispiel diesen Google-Diensten sehen kann, dass es heutzutage eben auch anders geht. Also durch die ganze Entwicklung im Web an Technologie und glaube HTML5 wird ja auch nochmal einen Schub geben. Dass viele Sachen, die zwar heute auch irgendwie mit JavaScript und so ein bisschen umständlich gehen, die werden halt alle einfacher.
Hm. Würde ich jetzt nicht so auf das JavaScript runterbrechen, weil das hat ja mit dem HTML5 eher weniger zu tun. Und vor allem wird JavaScript heute weniger so direkt programmiert, sondern da gibt es ganz viele Libraries, die einem ganz viel abnehmen. jQuery zum Beispiel. Okay. Aber das nur kurz zwischendrin.
Ich denke mal, HTML5 wird hauptsächlich so die ganzen Verbrechen mit Flash oder so aufheben.
Genau.
Da gibt es ja auch ganz schön viele.
Also, dass der Webbrowser Video abspielen kann.
Ja, als eine der Geschichten.
Ohne
aber
Plugin.
Trotzdem.
Aber ja, doch.
Trotzdem kann ich ja zum Beispiel mit CSS3 bestimmte Sachen direkt machen, die ich so. Kann man sich nur streiten, ob das umständlich ist, aber da gibt es irgendwelche coolen jQuery-Funktionen und damit kann ich dann irgendwelche Animationen oder so ein Krimskrams machen und CSS3 ist es halt direkt da und...
Und es wird effizienter und schneller.
Ja.
Während auch gleichzeitig die JavaScript-Implementationen in den Browsern immer schneller werden. Da gibt es ja jetzt Geschwindigkeitskriege.
Ja.
Und
den ja auch momentan, glaube ich, Google gewinnt.
Mir fällt doch noch ein, was HTML5 für JavaScript hat, nämlich so neuen lokalen Storage.
Genau.
Also dass lokal Daten abgelegt werden können. Was ja aber jetzt nicht wirklich relevant ist für das Cloud Computing, denn da geht es ja darum, dass ich an jeden Rechner gehen kann, auch an mein Telefon, was wirklich nur ein Browser hat. Und dann kann ich die Apps benutzen.
Genau, also um es einfach nochmal zusammenzufassen, ich meine, wenn man es jeden Tag benutzt, ist es auch keine große Neuigkeit, aber ich finde schon, dass es vom ganzen Prinzip her anders ist. Man kann halt heute mit seinem Webbrowser all das machen, was man vorher halt nur mit einem Haufen Programmen, die man lokal installieren muss und pflegen muss und so, kann man das halt alles machen. Man muss sich nicht darum kümmern, dass jetzt irgendwie ich mein altes Dokument jetzt nicht mehr benutzen kann, weil ich jetzt irgendwie eine neuere Version habe und die zeigt das eben wie alles irgendwie wieder anders komisch an oder was man... Ne, ich habe halt meinen Webbrowser und da habe ich meinen Text und da drin bearbeite ich das. Oder kann auch so Sachen haben wie eine Tabellenkalkulation oder auch irgendwelches Zeug malen. Habe meistens so Features noch, dass ich halt solche Dokumente sharen kann. Google Wave ist ein Beispiel, dass ich Dokumente gleichzeitig mit anderen Leuten bearbeiten kann. Und das ist, glaube ich, auch noch so ein Feature, was man so früher nicht hat. Ich glaube, da gibt es nur Scobby oder ansonsten ist es auch schnell vorbei.
Naja, das Google Wave ist eher so Kommunikationsmethode und es ist auch überhaupt nicht mehr so richtig populär. Also es hat länger durchgehalten als Google Buzz. Darüber redet ja auch niemand mehr.
Naja, es ist halt so eine Welle, aber ich glaube, also bei vielen solchen solchen Google-Sachen, das ist irgendwie mal so ganz oben in News, dann hört man eine Weile nichts mehr davon und dann verbreitet sich es aber doch, genau wie deren Browser. Also da war am Anfang, war halt kaputt gehauen worden und oh, und die erste Wohnbarkeit und ne, und ja, wer braucht das schon? Und die trecken mich und tatütata und mittlerweile haben die Safari überholt.
Ja. Bei 5% oder so sind die mit dem Chrome.
Ja, ich glaube die 7 und Safari bei 5 oder irgendwie sowas.
Wow.
Ne, oder mit diesen Android-Telefonen, am Anfang gab es keine Hardware und dann gab es dieses G1 und naja gut, da haben so ein paar geguckt und naja, okay, ne, Nokia hat es komplett ignoriert. Ja, und mittlerweile ist aber das...
Mittlerweile haben sie ihre eigene Hardware, das Nexus One.
Ja, ich meine, okay, das Ding verkauft sich jetzt so auch nicht so super wohl, wenn man so liest, aber die Gesamtheit ist schon ganz schön. Und so denke ich, dass halt auch solche Sachen irgendwie, das braucht immer eine Weile, bis es dann so populärer wird. Und ich denke schon, dass es ein paar Use Cases gibt für Google Wave, die die Leute benutzen werden. Und wenn es halt, also klar, es ist mehr ein Kommunikationsmedium, aber dadurch halt die Möglichkeit habe, solche Gadgets da drin zu haben, wie Abstimmungen und sowas, denke ich schon, dass es... ja, so eine Art Wiki zum Teil ersetzen kann.
Was man da neben Google auch nicht vergessen darf, ist Facebook. Also ich benutze es nicht, ich kenne das nicht wirklich, aber mich hat es erschrocken. Ich habe irgendwo gelesen, es gibt 250 Millionen Benutzer, die sich jeden Tag bei Facebook einloggen.
Keine Ahnung, aber ich habe heute so eine Statistik gesehen über die Homepage, also das, was aufgeht, was an das Browser-Homepage, also das, was aufgeht, wenn man den Browser einschaltet. Und das irgendwie so nach Yahoo und Google und dann kam schon Facebook, was die Leute halt so als ihre Startseite da im Browser benutzen. Ja, ich habe auch keine Ahnung von Facebook. Aber
ja, mich schreckt da ab, dass das alles furchtbar personalisiert ist und man kann eigentlich nichts unangemeldet sehen. Und das macht eine Website für mich sehr, sehr unattraktiv.
Ja, aber offensichtlich machen sich da wenig Leute Gedanken. Mhm. Falls ihr eine Meinung habt dazu, ruft
uns an.
Funktioniert viel besser, so eine Talksendung, wenn ja, da mal jemand anruft und irgendwas erzählt. Ja, naja, und mit dieser ganzen Entwicklung hin zum, man braucht eigentlich nur noch einen Browser, sind halt die Anforderungen an die Hardware auch nicht mehr so hoch. Ich meine, man kann jetzt noch diskutieren, okay, ich will jetzt so ein bisschen zocken und so, und ne, also dafür kann die Hardware auch nicht schnell genug sein.
Aber für diejenigen, die das nicht will, ist so ein Netbook genau das Richtige. Billig, klein.
Genau, ist billig, ist klein, der Akku hält relativ lange und es wird auch immer besser. Und ja, und
ich oder kann eben ein iPad.
Genau, also ich reite auch nochmal ganz kurz auf den Netbook kurz rum. Was ja halt jetzt, ne, also da gab es dann halt so eine abgespeckte Windows-Version oder halt man hat ein Linux drunter. Und die Idee dabei ist aber im Prinzip, glaube ich, von Anfang an, ja, man weiß noch nicht, was da für eine Idee dahinter war, aber so wie es halt die meisten Leute benutzen ist, die machen halt ihren Webbrowser auf und
das war's.
Das war's. Viel mehr machen die nicht. Ja, und da hat sich halt auch wieder Google gesagt, ja, das ist eine super Idee, wir hatten eigentlich schon immer mal vor, ein Betriebssystem zu machen und dann machen wir doch einfach mal ein Betriebssystem und im Prinzip alles, was darin läuft, ist ein Webbrowser. Ja, Eigner?
Stimmt, das Chrome OS, da hat man auch lange nichts mehr von gehört.
Genau, das meine, okay, das haben die mal angekündigt und dann gibt es aber, glaube ich, schon den einen oder anderen Hardwarehersteller, die denken, na, können wir auch mal probieren, irgendwie eine Hardware damit
tatsächlich.
Raus, naja, das wird kommen, denke ich. glaube nicht, dass sie das bei so einer Ankündigung, dann kannst du hier dir so ein virtuelles Image da runterladen und dann mal ausprobieren, um festzustellen, das geht nur mit einem Google-Account. Ich denke schon, dass da noch was kommen wird. Und weil es ja eigentlich auch, denke ich mal, das ist, was den Use Case von vielen Leuten abdeckt. Die machen ihren Browser auf, da haben sie ihr Mail, dann haben sie ihr, was weiß ich, Twitter oder was man da noch so.
Naja, es
Facebook.
Gibt da noch einen geringfügig anderen Trend, nämlich eben bei Apple. Da gibt es halt zum Beispiel kein Flash mehr auf dem iPad und dem iPhone, sondern dafür gibt es eine App im App Store. Und das ist ja einfach mal eine super hochkontrollierte Umgebung. Also man geht nicht mehr auf eine Website, die jeder anbieten kann, um da irgendwie sein Flash-Spiel zu spielen, weil das geht halt nicht. Sondern dafür gibt es eine App im App Store für einen Dollar. Und das ist auch von Apple ratifiziert.
Wobei ja Apple am Anfang auch versucht hatte, solche Geschichten auch übers Web abzuwickeln. Mhm. Hat nämlich am Anfang irgendwie so, das alles kann man nur in JavaScript programmieren? Für das iPhone, ganz am Anfang?
Ja, es gab so CSS-Frameworks, damit das schön nativ auf dem iPhone aussieht.
Ja, aber okay, also es ist auch irgendwie tot.
Wegen Hardware. Ich habe hier gerade noch einen Link gefunden. Seit kurzem gibt es das Ben Nano Note, jetzt auch in Europa erhältlich. Und das Ding ist auch irgendwie so, ja, Sub-Notebook würde es nicht mehr nennen, aber Nano Note passt da irgendwie schon ganz gut, weil das Ding ist kleiner als eine Cola-Dose und hat irgendwie bloß eine Abdeckung von 10x7,5x2 cm.
Also wie ein Handy, wie ein Smartphone.
Ja, aber zum Aufklappen.
Hoho. Ein Klapphandy.
Ja, das hatten wir auch schon mal.
Da bricht man sicher die Finger auf der Tastatur.
Naja, bedient man bestimmt nur mit dem Daumen, wie bei einem Smartphone auch.
Okay, wir lernen also nur noch einen Finger tippen.
Ja, die SMS-Generation, die tut das ja schon.
Ja, und ich kann mir jetzt auch, ich meine, okay, also wir machen jetzt mal die Runde weiter. Wir waren jetzt halt bei dem Chrome OS, was halt ein Browser ist, mit dem, was man ein Betriebssystem darunter braucht. Andere Barrieren, die man ja früher so hatte vom Browser, dass man halt so Sachen wie, auf dem Handy hat man das halt, dass man jetzt nicht gucken konnte oder der Browser nicht gucken konnte, wo man jetzt ist. Also der konnte nicht mit dem GPS-Empfänger reden. Das ist ja auch alles aufgebrochen. Solche Sachen gehen ja heutzutage.
Man braucht nicht mal GPS, sondern das gibt es ja schon mit diesem RGPS, dass eben Funkzellen herangezogen werden. Und Firefox kann das seit 3.5 gucken, in welchem WLAN bin ich eingebucht. Und dann wird halt online nachgefragt, was die Koordinate dazu ist.
Ja, genau. Also das ist halt die eine Geschichte, die man, glaube ich, mit auf dem Radar haben muss, wo es halt so für einen Großteil, denke ich, hingeht von Rechnern. Es wird halt billig, billiges Zeug sein. Und wow, wir haben Anrufe, glaube ich.
Kommt bloß nix.
Bitte, probier es nochmal.
Bitte.
Ja, und die andere Geschichte, wo man ja mal gucken muss, wie sich das Ganze so entwickelt, ist halt das, was Apple vorgestellt hat mit dem iPad. Das heißt, es ist im Prinzip, vielleicht hätten wir darüber auch vorher mal reden sollen, diese ganze Smartphone-Generation. Ich meine, okay, man kann damit telefonieren, aber man hat halt auch den Vorteil, unser Anrufer ist wieder da, super. Man hat halt auch den Vorteil, dass ja, dass man einen Browser hat oder diese ganzen Apps, die ja auch nichts anderes sind als so irgendwie ein Nutzerinterface für so ein bisschen, was dann im Web hinterher oder im Internet halt an Daten hinterher geschickt wird.
Wollen wir da mal den Anrufer durchlassen?
Natürlich.
Gut. Na dann sprich.
Hallo, du bist bei Penta Radio. Ich höre nichts.
Ich auch nicht. Naja. Nein.
Schade.
Warte mal kurz, irgendwie habe ich das Gefühl, dass du gerade nicht durchkommst.
Ja, auch.
Also, Hardware, die begeistert, ne?
Okay, der Punkt halt, Smartphones, jeder will sein Internet in der Tasche umhertragen.
Genau, also was auch eine schöne Anwendung ist, ich stehe an der Haltestelle, kann gucken, wann die nächste Straßenbahn kommt, ja, kann unterwegs irgendwelche RSS-Feeds lesen, kann ja, bis zu irgendwelchen Spielen machen, wo ich meine Spielstände online austausche und so. Ja, und ich glaube, weil da der Browser eben doch noch ein bisschen zu lahm ist, ist auch so ein Grund, warum es halt so einen Haufen Apps gibt. Also, also ich habe bis heute nicht verstanden, warum Bild oder Spiegel oder so, glaube ich, die verlangen Geld dafür, dass man eine Webseite in der App lesen kann, auf dem iPhone. Naja, aber da wird man halt so überrascht von so Entwicklungen. Und
naja, ich befürchte da ein bisschen, dass wir in Zukunft alle noch so, also so die normalen Privathaushalte, nicht so Leute wie wir, in Zukunft alle noch so ein iPad haben oder eben Smartphones, keine richtigen PCs mehr oder eben PCs mit Chrome OS. Und da wird man gar nichts mehr einstellen können und die Faszination, warum ich Informatik studiere, kommt ja daher, weil die Maschine macht, was ich ihr sage. Und das hast du in dem Fall nicht mehr.
Doch, ich denke schon.
Na, bloß bei dem iPad, ich meine, da muss man natürlich erstmal gucken, wie sich das Ganze so entwickelt, aber im Prinzip hast du ja bloß noch eine Anzeigetafel für irgendwelche digitalen Inhalte. Und das Problem dabei ist, Apple diktiert dir halt, was dann auf deinem iPad läuft. Du bist ja nicht mehr wirklich Herr darüber. Ne? Die können aus ihrem App Store dir das Zeug wieder runterlöschen, genauso wie es beim Android halt auch ist. Die bestimmen unterm Strich, was du an Applikationen da ausführen kannst. Und das, was es halt gibt, ist irgendwie, du kannst dann da schön Bilder angucken, Bücher lesen und Filme gucken.
Was der Privatmensch so will. Aber ja, sobald der Privatmensch sich mal irgendwie weiterentwickeln will, weil er Interesse hat. So. Unser Anrufer ist da.
Und wir beherrschen die Technik dazu.
Yay! So. Feuer frei.
Hallo, du bist bei Penta Radio.
Genau, hier ist der Axel.
Guten Tag.
Hallo Axel.
Ja, seid gegrüßt. Ja, die Frage war ja, wie nutzen die Leute das Internet? Also ich nutze es meist zum E-Mails checken einfach nur, ganz häufig. Und ich bin bei GMX und die haben sich ja jetzt einfallen lassen, dass man, wenn man quasi seine E-Mail-Adresse eingeben will, sein Kennwort, und man klickt da rein mit dem Cursor, dann kommt genau dort quasi ein Werbefenster. Und das stinkt mir so ganz schön. Also die Entwicklung überhaupt, dass das immer kommerzialisierter wird, so, das macht, finde ich, den Service auch super unattraktiv. Trotzdem habe ich es noch nie geschafft, mir jetzt eine neue E-Mail-Adresse zuzulegen, weil das ja auch immer mit Registrieren etc. verbunden ist und so. Genau, ja.
Naja, das ist natürlich jetzt doof, dass das vor dem Einloggen kommt, aber du benutzt den Dienst ja schon kostenlos. Und wie soll die Firma sich sonst finanzieren?
Ja, das stimmt, aber das ging ja früher auch irgendwie, also halt die, also so denke ich halt, also das ist jetzt, nimmt jetzt irgendwie zu, dass man halt da so mit der Werbung regelrecht penetriert wird, und früher ging es halt auch, indem da einfach auf der Aufrufseite halt Werbung zu sehen war und man hatte wenigstens noch die Wahl, so konnte man draufklicken oder nie, und jetzt muss man ja quasi in das Fenster reinklicken und so, ne?
Du hast jetzt auch die Wahl. Also ich sehe fast keine Werbung beim Surfen, weil ich so eine Adblocker-Extension installiert habe in meinem Firefox.
Das ist ein Ding, und zum anderen kannst du ja auch deinen Haus- und Hof-Nerd fragen, ob er dir eine E-Mail-Adresse gibt. Weil sich einen Server klicken und E-Mail drauflaufen lassen, ist halt echt nicht mehr schwer heutzutage. Das hat man an einem Tag gemacht.
Naja, man sollte sich da schon ein bisschen damit auskennen.
Deshalb ja der Haus- und Hof-Nerd. Und dann gibt man dem irgendwie 1 Euro pro Monat oder so, und dann ist der glücklich, und dann kommen die Kosten für den Server wieder rein.
Ja, das sollte auch reichen.
Ja, also ich finde, es gibt halt extrem wenig Grund, irgendwie sich jetzt massiv auf GMX oder ähnliche Anbieter zu stürzen.
Okay.
Es gibt halt genug andere Alternativen.
Ich dachte zum Beispiel, ich hätte so einen Pop-Up-Blocker auch bei Firefox als Extension, aber vielleicht doch nie, muss ich mal nachschauen noch.
Naja, und wahrscheinlich ist dein Problem, dass du das nicht immer am eigenen Computer deine E-Mails liest?
Na, eigentlich schon, doch.
Ach so, tja. Dann solltest du, also die haben ja Regellisten, an denen die Spam Werbung erkennen. Und die Regellisten könntest du updaten.
Okay, ne? Aha. Das ist ein guter Tipp, werde ich mal probieren. Die andere Sache hat auch mit der, ist mir so aufgefallen bei Wikipedia, da hat ja der Gründer jetzt mal aufgerufen zu einer Spende, so, ne?
Jimmy Wales?
Hm. Genau, ne? Und war ich mir jetzt auch nie so sicher, was ich davon halten soll. Ich finde es super, dass es werbefrei ist, ne? Und sicherlich müssen sie sich auch irgendwie finanzieren. Eigentlich, wenn jeder Wikipedia-Nutzer nur einen Cent spenden würde, da würde die Seite wahrscheinlich für die nächsten 50 Jahre werbefrei weiterlaufen können, ne?
Ja, so ist es aber nicht.
Also ist vielleicht mal auch ein Aufruf, so, ne? Jeder einen Cent und dann bleibt Wikipedia werbefrei.
Da gibt es aber halt noch das Problem von Micropayments, weil es gibt kein ordentliches System, um das zu machen. Also ich habe zum Beispiel, ich hätte kein Problem irgendwie auch für jeden Artikel, jeden hundertsten Artikel, ich in der Wikipedia lese, irgendwie einen Cent, 10 Cent oder einen Euro zu spenden. Aber es gibt halt, für mich kein System, wo ich sagen kann, ich kann der Wikipedia irgendwie einen Euro zukommen lassen, also dass bei ihr ein Euro ankommt und ich irgendwie auch einen Euro dafür ausgebe, meinetwegen auch 1,50 €, aber irgendwie nicht 10 Euro.
Das also ich spende dann einmal jährlich 10 Euro. Weil Wikipedia ist ja einfach mal so wichtig.
Ja.
Also wichtig ist es, das stimmt, ja. Aber man kann auch auf jeden Fall mal auf die Buchausgabe vom Lexikon auch mal wieder zurückgreifen. Weil so, blind vertrauen kann man ja den Geschichten, die in Wikipedia stehen, auch nicht, den Sachen da.
Auf keinen Fall. Das ist Medienkompetenz.
Aber kann man dem Lexikon auch nicht. Also ich habe jetzt neulich ein Lexikon von 1933 gelesen, das war sehr lustig.
Was bei Wikipedia ganz toll ist, die geben immer Quellen an und die verlangen auch die Quellen, wenn Leute Artikel schreiben.
Und du kannst dir angucken, wie ein Artikel geändert wurde, was halt auch immer sehr interessant ist.
Und auf jeden Fall so für einen ersten Informationsgewinn oder für einen Überblick ist eine gute Sache.
Definitiv.
Ja, und viele dieser Dinge, also Versionsgeschichte und Quellen hast du halt bei einem Buchlexikon nicht.
Eben, auch keine Diskussionsseite.
Das stimmt.
Gut, konnten wir deine Fragen beantworten?
No, okay. Vielen Dank.
Dann danken wir auch.
Gute Sendung.
Ja, danke.
Weiter. Ciao.
Tschüss.
Irre. Doch jemand angerufen. Also, ich bin jetzt trotzdem mal bei der anderen Geschichte weiter. Wir waren also, dass Smartphones sich immer mehr in diesen Bereich reingedrückt haben, dass man halt sein Internet mitnimmt unterwegs und halt anwendet. Das heißt, auf irgendwelche Informationen, wie auch immer, per Browser oder solchen Apps auf Informationen zugreift und die dann benutzt. Und der nächste Schritt wäre, dass das, was einem natürlich immer nervt, dass dieses Display so winzig ist, das einfach größer zu machen. Und im Prinzip hat ja das Apple auch gemacht und die haben sich halt für die nächste Version noch so Sachen aufgehoben, wie eine Kamera vorne einbauen, damit man das Ding für Videotelefonie benutzen kann oder halt generell dort noch so ein GSM-Ding mit einzubauen, damit man auch drüber telefonieren kann.
Oder eine Ausschiebetastatur.
Genau, und die Ausschiebetastatur, wobei Mr. Awesome hat ja gesagt, das tippt sich so super da drauf. Es ist einfach lächerlich, aber naja. Aber man kann halt irgendwie Buchstaben eingeben. Ja, und was ich halt denke, was mit dieser ganzen Geschichte passieren wird, dass halt ein Großteil der Leute, die heute normale PCs haben, halt immer mehr in diese Schiene abdriften. Die sind wahrscheinlich dann glücklich mit so einem iPad oder halt mit so einem Netbook oder sowas.
Genau, das meine ich. Aber die haben ja auch Kinder, die vielleicht dann mal wissen wollen, wie das denn eigentlich dahinter funktioniert.
Genau, und die sind halt ein bisschen doof dran, weil sie halt ein zugerammeltes Betriebssystem haben, wo sie eben nicht mehr so einfach dran rumprogrammieren können oder halt bloß irgendwie eine Web-Applikation schreiben können oder so oder in irgendeinem komischen SDK hier für Android in Java irgendwie, ne? Ja, und deswegen ist halt das nicht unbedingt so super toll.
Um es mal mit Zensursula zu sagen, denkt doch an die Kinder.
Genau. Ja, und das andere, was glaube ich dabei auch noch zusammenbricht, ist so eine Firma wie Microsoft, die halt ihr hauptsächliches Geschäft mit dem Verkauf von Windows und MS Office machen. Damit machen die nochmal halt ihr meistes Geld. Mal gucken, ob man die dann so noch braucht. Und hinten dran hängen Prozessorhersteller. Ich meine, wer braucht irgendwie so eine hochgezüchteten 12-Core-Kisten?
Wenn er nicht zockt.
Ja, wenn er nicht zockt. Und dafür hat man dann wahrscheinlich die Game-Konsole. Und ja, ansonsten tut es halt so ein Netbook. Ich meine, da ist das, worum es geht, Akkulaufzeit. Und der Preis ist dann, ja, ob man ein gutes Display oder eine gute Tastatur hat oder irgendwie, ja, das aus, halt der Hersteller an der Stelle spart. Aber ja, viel mehr kann er dann kaum noch machen.
Das ist nach 2 Minuten. Wir bedanken uns fürs Zuhören.
Ja, gucken mit euch zusammen, wie das Ganze so entwickeln wird über die nächsten Jahre. Und wünschen noch eine schöne Zeit.
Frohes Hacken.